Willkommen zur neuen Folge von Junge Psyche.
Also ganz ehrlich, die meisten Jugendlichen checken ihr Handy gefühlt alle 5 Minuten. Morgens nach dem Aufstehen, in der Pause, vorm Schlafengehen. Social Media ist einfach immer da.
Ja, und es ist ja nicht nur Unterhaltung. Da läuft das ganze Leben. Freunde, Trends, Nachrichten, sogar die Hausaufgaben manchmal.
Aber was macht das eigentlich mit einem, wenn man ständig online ist? Wann wird's zu viel? Und kann man überhaupt noch richtig abschalten?
Darüber sprechen wir heute, über den ganz normalen Social-Media-Alltag von Kindern und Jugendlichen. Was dabei hilft, gesund zu bleiben und wo es schwierig wird.
Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Junge Psyche – Aufwachsen verstehen.
Dem Podcast aus der Welt der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie.
Mit Samra Fazlic.
Und Mila Uljawi. Liebe Leute, hallo, schön, dass ihr uns wieder zuhört.
Hallo, guten Tag, liebe Zuhörerschaft. Ich habe gerade erstmal Insta gecheckt, Mila, und auf unseren Kanal geguckt.
Und wie war's?
Ja, also, wir haben auf jeden Fall einige Follower. Aber ich habe jetzt erfahren, wir bräuchten dringend Bewertungen.
Ah, okay. Ja, stimmt. Das macht man nicht einfach so, ne? Also wenn ich einen Podcast höre, wenn die Leute mich auffordern, die zu bewerten, dann mache ich das. Aber von alleine denke ich da auch nicht dran.
Genau. Also, liebe Zuhörerschaft, seid aufgefordert, uns zu bewerten. Weil, um jetzt mal ernster zu werden, wir haben erfahren, dass es tatsächlich darauf ankommt, ob unser Podcast ja weiter in den Listen oben vorkommt, aufsteigt, überhaupt stattfindet.
Genau. Wir würden ja sehr gerne diesen Podcast weiterhin machen und damit auch viele Leute erreichen. Und dafür ist es offensichtlich immens wichtig, dass der 5-Sterne-Bewertungen bekommt.
Von daher bewertet drauf los.
Genau, wenn euch unser Podcast gefällt, dann bitte feel free, legt los und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung und dann haben wir eine Chance, im Haifischbecken der Podcasts auch weiterhin mitzuschwimmen und vielleicht
zu überleben.
Genau, vielleicht richtig nach vorne zu kommen, das wäre voll gut.
Genau, das wäre richtig cool. Und ich würde sagen, damit sind wir beim Thema. Die heutige Währung ist oder besteht aus Likes, Sternen, Rückmeldungen, Feedback.
Dopaminausschüttung.
Yes.
Also, das ist das Belohnungshormon übrigens.
Genau. Und Social Media lebt davon. Nicht nur wir mit unserem Podcast, sondern wirklich ein breites Feld, ja, des YouTube, Insta, Discord und Co.
Ich glaube, es ist wirklich etwas, was sich durch alle Altersklassen zieht. Man kommt einfach nicht mehr dran vorbei. Und daher haben wir uns überlegt, das ist wirklich auch mal ein wichtiges Thema. Gerade für den Bereich der Kinder und Jugendlichen birgt es zwar eine Menge Chancen, aber auch eine Menge Gefahren. Und darüber möchten wir euch heute etwas erzählen.
Wir geben einen kleinen Überblick, über welche Altersgruppe sprechen wir hier überhaupt. Also wer alles hat damit zu tun? Was gibt's da überhaupt so für Kanäle und Plattformen? Und gehen dann im Einzelnen darauf ein, worauf sollte man achten? Wie sollte man am besten begleiten? Ab wann sollte man sich wirklich Sorgen machen? Und was braucht es alles, um ein sogenannter medienkompetenter Mensch zu werden?
Genau, was für ein schönes Wort, eine Medienkompetenz. Das ist etwas, was einen wirklich weiterbringt. Denn letzten Endes, wie wir gerade schon sagten, man kommt ja nicht dran vorbei. Es gehört zur heutigen Lebensrealität dazu. Und wichtig ist einfach zu wissen, wie gehe ich mit dem Kram so um, dass er mich nicht krank macht, sondern dass ich möglichst noch einen positiven Effekt davon habe. Und das nennt sich dann Medienkompetenz.
Wenn wir jetzt bei den ganz Kleinen anfangen, da gibt es jetzt gar nicht so viel Möglichkeiten, sich mit Social Media auseinanderzusetzen. Aber es gibt nicht nichts. Zum Beispiel gibt es da das YouTube Kids. Oder wenn Kinder Zeichentrickserien gucken über Kika zum Beispiel, gibt es immer auch die entsprechende Homepage und die Möglichkeit, sich kurze Videos anzuschauen. Ich würde sagen, das ist so oft auch der erste Einstieg mit Online-Plattformen zu bestimmten Formaten, die man vielleicht so aus dem Fernsehen kennt. da guckt man natürlich schon, wie kommen Kinder damit zurecht, wenn sie bestimmte Sequenzen oder Einspieler sehen. Und Kinder sind unterschiedlich. Es gibt Kinder, die schon bei Sandmännchen überfordert sind mit bestimmten Inhalten. Das heißt, es ist sehr wichtig, darauf zu achten, was braucht mein Kind? Also äußert es schon, lass uns mal da draufklicken und uns das anschauen. Oder zeigt es überhaupt Interesse an dem, was ich gucke, wenn ich mein Handy in der Hand habe? Und wie begegnet man dem Thema? Man würde erstmal beobachten.
Genau, da sagst du was total Wichtiges. Ich glaube, in dem Alter kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Inhalte, die jetzt tatsächlich für Kids produziert sind, dass die eigentlich auch zumutbar sind, ne? Bis auf wenn man jetzt Kinder hat, die wirklich gar nicht mit Spannungsbögen oder sowas umgehen können. Ich glaube, worauf man echt achten muss in dem Alter, ist das, was Kinder mitkriegen, was gar nicht für deren Augen und Ohren vorgesehen ist. Wenn ich also als Elternteil einen Hang dazu habe, an meinem Handy zu sein, mir bestimmte Dinge anzugucken, die möglicherweise auch nicht kindgerecht sind, in vielen Fällen wahrscheinlich nicht kindgerecht sind, dann bitte auf eine Art und Weise, so dass das Kind das nicht unbedingt mitbekommt. Die sehen das nämlich und die hören das auch. Und selbstverständlich nehmen die das auf. Ne? Also das ist, glaube ich, schon eine ganz coole Idee, da wirklich sich ein bisschen abseits zu halten dann.
Genau, als Eltern haben wir da Verantwortung. Schwieriger wird es bei älteren Geschwistern. Also auch darauf zu achten, was gucken ältere Geschwister, wenn die Jüngeren in der Nähe sind. Also als drittes Kind von drei Kindern weiß ich habe viel zu früh Dinge gesehen damals. Und da war es noch gar nicht das Thema mit Social Media, sondern eher mit Filmen und Serien aufgrund von Geschwistern. Also da hatten meine Eltern gar keinen Einfluss darauf so richtig. Beziehungsweise sie haben gedacht, sie haben keinen Einfluss, weil sie es einfach nicht mitbekommen haben.
Ja, und dann Dinge, die natürlich auch in Schulklassen passieren. Es ist immer mal so, dass manche Kids schon sehr früh ein Handy haben, dass da dann sich vielleicht Inhalte drauf finden, die zwar super spannend und krass sind und die alle unbedingt sehen möchten, die aber auch wieder nicht kindgerecht sind. Und es ist wichtig, da auch zu sensibilisieren, ne? Und erstmal Geschwistern halt auch zu sagen, bitte guckt das nicht in der Gegenwart eures jüngeren Geschwisterkindes und auch irgendwie zu versuchen, den Kindern klarzumachen, hey, wenn da jemand was auf dem Handy hat, was dir unangenehm ist oder was dir gruselig erscheint oder so, dann darfst du jederzeit weggehen, du musst dir das nicht angucken. Ne? Vielleicht auch wieder so eine Möglichkeit, zum Kind darüber zu sprechen, dass es eben völlig in Ordnung ist, seine eigenen Bedürfnisse auch wahrzunehmen und dass man nicht unbedingt cool sein muss in so einem Moment.
Absolut. Demnach ist das so, über welches Alter sprechen wir da? Da ist die ganz klare Antwort: ab diesem Moment, wenn das Kind ganz klar mitkriegt, was die Umgebung so macht mit Medien, das wäre das Alter, ab dem man schon startet, darüber zu sprechen.
Ja, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen weitergehen im Alter, sprich, wir kommen jetzt mal aus der Anfang Grundschule raus und sind dann jetzt mal so im Alter von 9, 10, wo es so langsam losgeht, ne? Die meisten Kinder kriegen, denke ich, mit Übergang auf die weiterführende Schule ein Handy und sind dann auch in irgendeiner Form Social Media mehr ausgesetzt. Ja, wie sieht's denn da so aus? Was gibt's denn in dem Alter?
Spätestens da hat man nicht nur selber das Handy, wie du gerade gesagt hast, sondern es gibt natürlich um einen herum Freunde, die alle erstmal ein Handy haben und dann alles da drauf, was es so gibt. Und zwar wäre das YouTube, TikTok, Insta, Snapchat, WhatsApp und so weiter. Also es gibt wirklich zahlreiche Plattformen und Apps, die Jugendliche sich dann auf die Handys laden. Und auch wenn man seinem eigenen Kind vielleicht, sagen wir jetzt mal TikTok, weil das mit dem Regelwerk super schwierig ist, noch nicht erlaubt, hat es mit Sicherheit Freund oder Freundin um ihn herum,
die das nutzen, ne?
Ja, und die auch mein Kind damit konfrontieren. Das heißt, nur weil man selber die App nicht hat, ist man geschützt davor.
Und da das alles in die Lebensrealität heutzutage reingehört, ist es super wichtig, jene besagte Medienkompetenz schon im frühen Alter wirklich Kindern beizubringen. Denn das ist eine sehr vulnerable Zeit, also eine Zeit, wo man sehr offen ist für Verletzungen jeglicher Art, für auch Charakterbildung jeglicher Art.
Ja, wo man beeinflussbar ist.
Genau. Und da liegen ganz klar die Gefahren.
Und weil das so eine, ja, wie du gerade gesagt hast, Mila, vulnerable Zeit ist, ist man so vielen verschiedenen Einflüssen ausgesetzt, die auch negativ sein können. Sprechen wir von Cybermobbing. Das heißt, ich glaube, es gibt nicht ein Elternteil da draußen, was nicht mitbekommen hat, welchen negativen Effekt auch so eine Klassenchatgruppe haben kann. Die starten alle immer großartig mit, wir wollen Infos an alle weitergeben gleichzeitig und enden an Tag zwei spätestens mit Schimpfwörtern in irgendeine Richtung oder alle machen das Kind XY irgendwie fertig und es artet total aus. Also man hat spätestens an Tag zwei ein weinendes Kind dabei.
Also so oft hier gehört in der Praxis, ne? Ja. Also Klassenchat-Gruppen ja. sind offensichtlich so eine Gefahr.
So im ersten Moment denkt man, cool, man hat alle gemeinsam irgendwie per einem Klick da und dann kippt das alles irgendwie um ins Negative. Und was ist das für eine Dynamik? Man muss sich vorstellen, man kennt es ja auch aus dem Gruppengeschehen in der Realität, dass es manchmal dazu kommt, dass sich Grüppchenbildungen entwickeln und dass dann einzelne Kinder ausgeschlossen werden können. Und da passiert das schneller, weil anonymer.
Kleiner Pro-Tipp für Lehrer, die es nicht sowieso schon machen. Man kann die Kommentarfunktion auch ausschalten, ne? In so einer Gruppe. Man kann einfach die Infos dann über die Gruppe schicken und das so einstellen, dass nicht jeder dazu kommentieren kann. Und dann funktioniert so eine Gruppe in der Regel auch ganz gut.
Dann ist sie auch dazu da, wozu sie gedacht war. Gleichzeitig ist es tatsächlich so, dass selbst wenn sich Kinder dann zusammentun zu einer Gruppe, dann gibt's ja dann immer noch die Gruppe ohne Annika, die Gruppe ohne Sebastian, die Gruppe ohne Paul und so weiter. Das heißt, als Eltern und auch Lehrpersonal gilt es auch da, wachsam zu sein, weil ganz viel Kommunikation unter den Schülern oder unter den Kindern läuft unterschwellig. Also man kriegt eine Meinungsbildung über einzelne Kinder mit, wenn Kinder untereinander darüber sprechen. Und dann fragt man, wo habt ihr euch denn unterhalten? Und dann erzählen die, ja, die hat da reingeschrieben, dann hat die da reingeschrieben, dann hat die, da war die sauer, dann ist die ausgestiegen aus der Gruppe oder die eine hat die entfernt. Also diese Kommunikationsstränge kriegt, glaube ich, jeder mit. Also ich kenne sie zuhauf, so wie du auch.
Ja.
Und das sind alles so Anzeichen, um mit Kindern ins Gespräch zu gehen. Also ganz oft passiert nämlich eine Rückmeldung von Erwachsenen, es ist ein Abwinken, ein Augenrollen, ein wie übertrieben immer diese Gruppen. Nein, es sind auch soziale Felder, die für die Kinder keinen Unterschied oft zur Realität machen. Das ist deren Realität. Das heißt, all das sind dann auch Einstiegsmöglichkeiten, um zu besprechen, Moment, wer geht da gerade mit wem wie um? Wie sprecht ihr miteinander? Wer hat denn was gesagt? Und dann ist das auch ein Anlass, mit Lehrern oder mit Eltern zu sprechen.
Und ich finde, dass man Kindern und Jugendlichen wirklich nicht früh genug mitgeben kann, dass Solidarität und Unterstützung etwas enorm Wichtiges ist. Diese ganze Konkurrenzgeschichte und dieses ganze Rumgebäsche auf Einzelnen, das ist wirklich etwas, was Leute nicht weiterbringt. Das finde ich ganz persönlich. Sollten wir alle gemeinsam daran arbeiten, dass das langsam aufhört, dass dieses Gegeneinander so stark ausgeprägt ist, kooperativ, miteinander, füreinander. Das sollte der soziale Umgang sein.
Absolut. Und das ist wirklich ein Riesenfeld, wo man das wunderbar üben kann, weil es findet ja sowieso statt. Sie unterhalten sich darüber, sie vernetzen sich darüber. Wenn wir immer wieder so abwägen, was sind die Vorteile? Ja, die Vorteile sind, sie können ganz schnell miteinander in Kommunikation kommen. In der heutigen Zeit, in der die Kinder so stark verplant sind in ihrer Woche, die gehen in Vereine nach der Schule, müssen Hausaufgaben machen, müssen lernen, sollen auch lernen, das soll auch alles stattfinden, heißt aber, deren Zeit ist begrenzt. Und wie wunderbar ist es, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich kann in den Zwischenzeiten trotzdem mit meiner Freundin FaceTime und irgendwie sie in meinem Alltag haben und muss nicht darauf verzichten. Das ist ja erstmal etwas Schönes. Und es wird nur dann unschön, wenn Kommunikation kippt und dieses Online-Feld ist deswegen so prädestiniert für einen unfassbar scharfen Ton. Einen viel schärferen, als man sich das trauen würde, wenn dieser Mensch vor einem stehen würde.
Genau, weil man die Person eben nicht wirklich vor sich hat, ne? Und man sieht nicht die Konsequenzen im Gesicht der anderen Person. Man kann rausballern und man sieht gar nicht, was man anrichtet im Zweifel.
Genau, es gefährdet einen erstmal nicht. Man kann es rausschreien, indem man es eintippt oder per Sprachnachricht einschickt. Und man ist ja trotzdem in seinem Safe Space zu Hause, in seinem Zimmer, und es passiert ja erstmal nichts.
Sag mal, Samra, was würdest du denn sagen als Elternteil? WhatsApp-Chats checken oder nicht reingucken?
Oh ja, eine sehr beliebte Frage an Therapeutin. ich bin ab einem bestimmten Alter gegen jeden Chat checken. Da sehe ich das so ein bisschen wie, ich lausche meinem Kind bei einem Gespräch mit seinem Freund oder Freundin, und das finde ich irgendwie unangenehm und unangemessen. So, jetzt kommt's aber, wie das so ist.
Es gibt Ausnahmen.
Es gibt Ausnahmen. Und die Ausnahmen gibt es natürlich, wenn wir von einer bestimmten Altersgruppe sprechen. Das heißt, bei jüngeren Kindern würde ich da auf jeden Fall probeweise mal reinschauen. Ich würde probeweise reinschauen, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Kind sich verändert. Dass mein Kind trauriger wird, sich mehr zurückzieht, beschäftigter ist am Handy und gleichzeitig dabei aber vielleicht beladen wirkt und belastet wirkt. Also es gibt so Anzeichen, wo ich, wie ich mir sonst auch Gedanken machen würde und nachfragen würde, wie geht's dir mit deinen Freunden, das auch immer im Vorfeld aber ansprechen würde. Also ich würde jetzt nicht einfach irgendwie nichts sagen, aber das Handy checken, ich würde es natürlich ansprechen. Das rate ich auch Eltern, wenn wir im Elterngespräch sind. Es so offen wie möglich zu machen. Also ich finde, die Transparenz zu diesem Themenfeld der Online-Kommunikation, egal jetzt ob über Discord, WhatsApp, Snapchat, egal in welche Richtung wir da sprechen und welche Altersgruppe, es geht immer darum, mit Kindern in Kontakt zu sein. Nur dann erkenne ich Veränderungen, nur dann erkenne ich Stimmungswechsel, nur dann habe ich vielleicht auch so ein bisschen Einblick in die Welt meines Kindes, mit wem hat es gerade wie viel zu tun, und könnte mir auch dann vielleicht Hypothesen aufstellen, ne, was könnte passiert sein, und würde im Zweifel checken, aber ab einem bestimmten Alter, vielleicht so im Jugendalter, wäre ich vorsichtiger, weil es einfach auch ein Vertrauensmissbrauch ist.
Ich würde nochmal ein anderes Thema anschneiden. Und zwar, du hast gerade gesagt, so die Welt meines Kindes. Hier würde ich gerne mal weggehen vom Thema WhatsApp und mal so ein bisschen in Medien einsteigen, in soziale Medien einsteigen, die etwas mehr Öffnung in Richtung Welt haben. Mhm. Es gibt nämlich bestimmte Gefahren, die da auch lauern auf Kinder, wie zum Beispiel extremistische Positionen oder politische Ansichten, die vielleicht schwierig sind. Eine Sicht auf die Welt, eine Sicht auf Frauen, eine Sicht auf Männer, die schwierig und auch nicht gut ist. Unrealistische Vorbilder, das sind alles Dinge, die unseren Kindern und Jugendlichen Schaden anhaben können. Und da würden wir jetzt gern mal im Einzelnen drauf eingehen.
Genau, wenn wir bei dem ersten starten, also extremistische Position, was gibt's da für Felder? Da gibt's natürlich eine politische Meinungsbildung. Wir können uns alle an die letzten Wahlen erinnern und an die massive Ausschüttung von Werbeblogs über TikTok oder Insta, denen vor allem junge Menschen ausgesetzt waren, die auch nicht immer demokratiebildend waren, sondern eher wirklich fördernd in Richtung extremer Positionen. Warum es zum Beispiel cool ist, ein richtiger Mann zu sein und was das denn bedeutet, und oft einhergehend mit der Abschwächung des anderen Geschlechts oder der anderen Geschlechter. Und eine riesengroße Gefahr. Also da gibt es auch die Doku in der Mediathek zum Beispiel. Bei ARD war das, glaube ich.
Shut up, Bitch.
Genau, der Kampf um die Männlichkeit.
Ja, richtig gute Doku, auf jeden Fall angucken.
Genau, können wir verlinken.
Oder die schöne Serie Adolescence. Ne?
Ja, großartige Serie, viel besprochen, auch zu Recht viel besprochen. Genau um solche Dinge, also wo es um ja, die fragile Männlichkeit oder überhaupt die Rollenfindung in der Gesellschaft. Und wir sprechen da von Menschen in Entwicklung, die eine unfassbar große Beeinflussbarkeit mit sich bringt. Und das wird natürlich auch ausgenutzt, und zwar im Negativen. Also es wird nicht immer gefördert in Richtung eines kritischen Denkens, sondern im Gegenteil. Es wird einem eine vorgefertigte Meinung präsentiert, die die Jugendlichen einfach mal so übernehmen sollen, weil sie ihnen ganz viele Vorteile bringt.
Ja, vermeintliche Vorteile. Ne?
Genau.
In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass man dann als Zugehöriger einer bestimmten extremistischen Gruppe, sei es jetzt politisch oder sei es in der Weltsicht oder sei es hinsichtlich Männerrolle, Frauenrolle und so weiter, in Wirklichkeit ist es natürlich etwas, was einen dann eng an diese Gruppe schweißt, aber bezüglich der restlichen Welt halt ziemlich einsam macht. Und man lernt dann viel mehr natürlich, die Welt als Feind zu betrachten. Alles, was mit Weltoffenheit und mit Entwicklung und Modernität zu tun hat, als feindlich zu betrachten. Und das ist ja nicht von Vorteil für das Aufwachsen, für das gesunde Aufwachsen von Jugendlichen.
Ja, es geht viel um Rassismus, um Diskriminierung, um Sexismus, um Klassismus. Also alle Ismen dieser Welt. Und die Jugendlichen kriegen das in einem Tempo präsentiert, in einer Häufigkeit präsentiert. Sie fragen nicht danach, sie bekommen es aber. Klicken sie es einmal an, aus Neugier, aus Interesse, aus einem Schock auch heraus manchmal, bekommen sie es natürlich aufgrund des Algorithmus verstärkt präsentiert.
Und das kann natürlich das Bild kreieren, dass alle das so sehen. Wenn mein Algorithmus mir etwas immer wieder aufzeigt und ich keine Alternativen dazu zu sehen bekomme, dann wächst in mir natürlich das Bild, dass das eben die Weltsicht ist. So ist das dann eben.
So ist die wahre Welt.
Stimmt natürlich überhaupt nicht. Ne? Und das ist auch die Aufgabe von Eltern, den Kindern klarzumachen, dass solche Algorithmen eben so funktionieren und dass man da ganz kritisch sein muss und hinterfragen muss und keinesfalls alles einfach so glauben und schlucken, was einem präsentiert wird.
Ja, damit einhergehend, die Begrifflichkeit hat sich ja festgesetzt in unseren Köpfen, also auch der Erwachsenen, sind Fake News. Mit Kindern und Jugendlichen darüber zu sprechen, was Fake News genau sind, ist enorm wichtig in der heutigen Zeit. Also wichtiger denn je.
Denn wir haben KI. Und mit KI ist es so einfach, etwas auf eine Art und Weise darzustellen, die total glaubwürdig aussieht und klingt. Stimmen machen, Bilder machen, Videos machen sogar heutzutage. Das geht ratzifatzi und das ist einfach so täuschend echt.
Jetzt mal ehrlich, also wie oft zeigen wir uns das gegenseitig und fragen uns, was denkst du, ist das jetzt echt? Es gibt das offensichtlich Unechte und es gibt einfach unfassbar gute, gestellte, künstlich hergestellte Bilder und Videos, die es einem so erschweren zu erkennen, was ist tatsächlich wirklich und wahr und was nicht.
Und wo man vor kurzem noch irgendwie zählen konnte, okay, wie viele Finger sind da jetzt an der Hand?
So
die
einfach.
Die berühmten Hände.
Ist das nicht mehr.
Genau, es ist einfach wirklich nicht mehr so einfach. Ne? Also das ist etwas, was jetzt immer mehr auch auf uns zukommt und auf unsere Kinder und Jugendlichen natürlich noch mehr.
Ja, und diese Geschichte mit der Medienkompetenz, die meint eben auch genau das, die Auseinandersetzung mit all den Themen, die auf Social Media vorkommen, sei es eben, wie geht's dir so in der Welt, in der du unterwegs bist? Die Gespräche müssen stattfinden in real life, damit die Jugendlichen das besser einordnen können, was da so auf sie einprasselt.
Eine weitere Gefahr, die Social Media birgt, sind die falschen Vorbilder oder das Bild, was man von Menschen bekommt, die beruflich, die hauptberuflich gut aussehen, die hauptberuflich ein aufgeräumtes Zuhause haben, die hauptberuflich trainieren gehen, die einfach ihr Geld damit verdienen, dass sie einem eine Perfektion anbieten. Und das ist etwas, was sehr vielen Mädchen, aber natürlich auch Jungs, wirklich so ein Vorbild vorgaukelt, das gefährlich sein kann. Wir sind hier beim Thema Essstörungen, ne? Wir sind hier beim Thema Schlankheitswahn. Wir sprechen über sportliche Betätigung, die in Richtung Sucht gehen kann.
Ja, über einen Hang zum Perfektionismus, dass man jederzeit fantastisch aussieht, dass man immer top gestylt ist, die Wohnung, wie du gerade gesagt hast, aufgeräumt ist, immer das gesündeste Essen isst, immer das Maximum, das Maximum, das Maximum aus sich herausholt.
Das ist die sogenannte Selbstoptimierung, dieses Be the best version of yourself, also sei die beste Version deiner selbst. Hä?
Und wenn du es nicht schaffst, bist du ein Loser.
Genau.
Wie schwach bist du denn, wenn du es nicht schaffst, 7-mal die Woche zum Sport zu gehen?
Mhm. Ja. Und das ist wirklich eine Realität, die vorgegaukelt wird und die junge Menschen für bare Münze nehmen.
Wie viele Filter werden gelegt über die Bilder oder über die Videos? Ich meine, den Jugendlichen sind die Filter ein Begriff. Dennoch, wenn sie selbst konsumieren, vergessen Sie das, weil Sie das ja erstmal so aufnehmen als einen perfekten Menschen, den Sie da sehen. Und Sie gehen davon aus, ja, okay, das ist ein bisschen bearbeitet, aber dennoch, guck mal, ich folge diesem Influencer und wenn ich jetzt da hier durchscrolle durch das ganze Profil, der macht das jeden Tag. Also es ist ein völlig falsches Bild, weil junge Menschen auch ein ganz anderes Zeitempfinden haben. Teilweise auch die Dinge wirklich noch nicht so zuordnen können, weil da fehlt ja auch noch Entwicklung, auch hirnphysiologische Entwicklung, um Dinge zuordnen zu können.
Ein wichtiger Punkt ist auch, gehört absolut zur Medienkompetenz, jungen Menschen klarzumachen, ja, es gibt vereinzelt Menschen, die sehen einfach fantastisch aus, die sehen ganz objektiv betrachtet besser aus als die breite Masse der anderen Menschen und die sind einfach wunderschön, vielleicht, keine Ahnung, unfassbar intelligent, sympathisch,
erfolgreich.
Na klar gibt es das, aber die Frage ist ja, was macht das mit mir? Also was macht es mit mir als Person oder mit unseren Jugendlichen, mit uns allen, dass es eben einzelne Menschen gibt, die einfach total, weiß ich nicht, in den Glückstopf gegriffen haben, was ihr Äußeres angeht und was ihre Fähigkeiten angeht. Das macht mich ja nicht zu einem schlechteren Menschen. Und das Bewusstsein dafür, dass das Lebensglück tatsächlich nicht davon abhängt, dass man perfekt aussieht, dass man ein perfektes Zuhause hat, dass man die perfekte Figur hat, das ist auch Medienkompetenz, ne, jungen Menschen das beizubringen.
Mit ihnen auch darüber zu sprechen. Welches Gefühl hast du, wenn du dir das jetzt angeschaut hast und es dann zumachst? Hast du ein gutes Gefühl dabei? Hat dich das motiviert? Oder denkst du, na super, dagegen bin ich ja echt eine Null? Und also macht es dir ein schlechtes Gefühl? Und man hat da auch natürlich mittlerweile Studien zugemacht und man weiß, dass das junge Menschen unfassbar unter Druck setzt und dass sie eher ein schlechtes Gefühl bekommen. Also es gibt den einen oder anderen Tipp, den sie sich da auch herausziehen. Aber vor allem bleibt da so ein Beigeschmack von, ich reiche nicht und ich bin nicht so gut wie.
Und interessant finde ich ja auch, dass man immer wieder bei diesen Stars und Sternchen der Influencer-Szene antrifft, dass Menschen sich komplett verändern. Wir sind jetzt, wie heißt die Bibis Beauty Palace oder was?
Ja, genau.
Hat doch jetzt eine 180-Grad-Wendung gemacht.
Absolut, die sich entwickelt hat, älter geworden ist.
Genau.
Was ihre Community unfassbar übel genommen hat.
Ja, zumindest einige. Ne? Ich glaube, manche fanden es auch cool. Ne?
Manche fanden es cool, genau. Erstmal gab es einen Schock, aber der da so durch die breite Masse der jungen Menschen ging, weil es gab ja die Trennung und dann gab es den Lebenswandel. Und dann sieht man aber eins, Menschen sind nicht statisch.
Genau.
Und das ist vielleicht noch der Vorteil dabei, dass man das dann so sehen kann. Aber viele versuchen erstmal dieses Bild ewig aufrecht zu erhalten.
Und ganz offensichtlich war sie ja offenbar selbst nicht der Meinung, dass das die beste Version ihrer selbst war, sondern dass es einfach eine optisch sehr ansprechende, geschäftsmäßig erfolgreiche Version ihrer selbst war, aber nicht die Version, mit der sie schlussendlich leben wollte.
Ich finde das super wichtig, was du gerade sagst, weil ich finde, das ist genau so ein Beispiel, was man nämlich auch mit Kindern und Jugendlichen, also vor allem Jugendlichen dann besprechen kann. Und das machen wir ja auch in unserer tagtäglichen Arbeit. Also das ist ein Riesenthema. Wir sprechen oft über YouTuber oder Influencer, über Menschen, die jungen Menschen so prägen und für die sich interessieren. Und ich finde so ein Beispiel, wenn man weiß, da ist eine Biografie, die auch anders verlaufen ist und der Mensch lässt die Community immer noch daran teilhaben und man darf Entwicklung sehen, man darf Veränderung sehen, man darf vielleicht manchmal auch Reflexion sehen. Also manche Influencer blicken auch auf diese Zeit zurück und sagen so etwas wie, boah, da war ein unfassbarer Druck, ich musste performen, ich musste jeden Tag so tun, als ob. Und auch das zu besprechen, ist enorm wichtig, weil man bleibt in dem Beispiel der jungen Leute, also man guckt nicht darauf herab, sondern man bleibt in dieser Welt argumentativ und kann das gemeinsam einmal durcharbeiten.
Genau, und kann halt auch wirklich sagen, überleg mal, die haben, wenn sie sich darüber äußern, wie du gerade schon sagtest, der enorme Druck. Hunger wird auch ganz häufig benannt, ne? So ist wie, ich habe den ganzen Tag nur gehungert. Ich habe, ich musste 5-mal am Tag Sport machen. Das ist ja jetzt kein Scherz, das stimmt ja wirklich. Ja. Und daher genau solche Dinge, ne, so aufdeckende, aufdeckend investigativ mit den Kids auch da vorgehen, das ist sicherlich eine feine Sache.
Ja, es ist eine gesamte Industrie dahinter, eine Maschinerie, die diese Menschen so erscheinen lässt.
Genau, also ich spreche mit meinen PatientInnen häufig darüber, dass es geht ja immer ums Geld. Es geht darum, mit wem verdiene ich Geld? Und ganz klar, Geld verdiene ich mit unzufriedenen Menschen. Ich verdiene Geld mit Menschen, die sich zu dick fühlen. Ich verdiene Geld mit Menschen, die sich zu hässlich fühlen, die sich nicht gut genug fühlen. Das sind Menschen, die Produkte kaufen.
Genau, es geht oft um Produktverkauf auch, ne?
Absolut.
Also wie oft siehst du dann die Chiffre von sowieso, mit der Chiffre hast du einen Rabatt von 10%, wenn du das jetzt hier bei mir anklickst.
Das ist ein gesellschaftliches Design. Menschen, vor allen Dingen Frauen, unzufrieden zu halten, junge Frauen, aber auch ältere Frauen. Und man sieht es ja jetzt, guck mal, das Beispiel von Pamela Anderson. Wie fantastisch ist das denn bitte, dass sie endlich zu sich selbst gefunden hat, dass sie so rumläuft, wie sie jetzt rumläuft. Also ich verneige mich tief vor dieser Frau.
Dass sie auch ein anderes Beispiel sein kann.
Genau, sie ist ihr Leben lang wirklich als Sexsymbol dargestellt worden, ist als völlig oberflächliche, dumme Person dargestellt worden. Ganz im Gegenteil.
Ausgebeutet worden.
Ja,
auch,
absolut ausgebeutet. Ja. Sie ist eine hochgradig sympathische, belesene, intelligente, tierliebe, süße, angenehme Person. Und endlich kann sie die Schminke weglassen. Und das finde ich einfach total gut.
Ja, und ich finde es, also die Lebenswelt junger Menschen dann auch so zu besprechen, ist einfach unfassbar wichtig. Also ich lasse mir auch regelmäßig erzählen von Biografien, die die Jugendlichen so mitkriegen. Also wenn die mir dann jemanden vorstellen zum Beispiel und also mich fragen, kennen sie den, weiß ich nicht, den Insta-Typen von irgendeiner Seite und ich kenne den nicht und dann sage ich, ja zeig mal, was macht er eigentlich? Und dann erzählen die ja ganz viel und da kriegt man ja mit, was ist das Ansprechende für diesen jungen Menschen bei dem Influencer. Und das zu thematisieren. Erstmal kriegt man mit, wie enthusiastisch springen die auch an, auf was? Was ist das Thema? Und man kriegt mit, sind die kritisch oder nehmen die das alles so blind und taub quasi auf und lassen sich unter Druck setzen? Also ist es einfach so ein bisschen eine Spielerei und ich beobachte, ne, welche Sportübung macht er und nehme mir da ein Beispiel. Oder geht es weiter? Also ist es etwas, was spiegelt, dass dieser junge Mensch da so ein bisschen ein Problem vielleicht mit seinem eigenen Selbstwertgefühl hat und sich das da so ein bisschen kompensieren möchte mit. Also man erfährt unfassbar viel über den Menschen, der gerade mit einem spricht. Also parallel zu dem Influencer, über den man dann auch Dinge erfährt. Aber umso wichtiger sind die Bewertungen dieser jungen Leute von den Influencern oder YouTubern, dass man da mitkriegt, was ist eigentlich der Gedanke dahinter.
Eine äußerst unschöne Geschichte, die leider nicht so selten vorkommt im Bereich Social Media, ist das sogenannte Cyber-Grooming. Grooming bedeutet, wenn ein deutlich älterer Mensch mit einer sexuellen Motivation und einem Machtgefälle sich einen Vorteil verschafft von einem jugendlichen Menschen, der dem noch gar nicht so richtig was entgegenzusetzen hat und auf äußerst perfide Art und Weise eine Art Abhängigkeit entwickelt. Also ne, die dafür sorgt, dass die jugendliche Person eine Art Abhängigkeit entwickelt, hinsichtlich dieses älteren Menschen. Und das ist, ja, das ist echt eine Art und Weise, wo dann über einen längeren Zeitraum hin zum Beispiel manchmal vorgespielt wird, dass man selbst eine jugendliche Person sei oder dass man zum Beispiel ein bedürftiger Mensch ist, der emotional vielleicht nicht so gut drauf ist und dem jugendlichen Menschen das Gefühl gibt, dass der die Person ist, an die man sich wendet, der man vertraut, die anders ist als alle anderen und die einfach ja, dann so langsam in die Fänge dieses Menschen gerät. Und das Ganze, ja, führt dann häufig dazu, dass entweder Bilder verlangt werden, Informationen verlangt werden. Also mit Bilder meine ich natürlich Nacktbilder oder Unterwäschebilder oder andere sexuelle Handlungen, Videos oder sogar Treffen oder so. Das ist natürlich echt eine krasse Geschichte.
Es ist ein sehr schleichender Prozess, deswegen ist er auch ja schwer zu blicken. Also im Prinzip kann das jedem Jugendlichen passieren. Natürlich noch mal mehr Jugendlichen, die gerade besonders irgendwie geschwächt sind, denen es gerade mit sich selbst nicht so gut geht, die vielleicht mit ihrem Leben so ein bisschen strugglen, mit Freunden es schwer haben, sich unverstanden fühlen von Eltern. Also je einsamer sie sich eh schon fühlen, umso anfälliger können sie natürlich sein für eine Kontaktaufnahme von außen. Vor allem, wenn da jemand kommt und unfassbar viel Verständnis hat, sehr freundlich, liebevoll, zugewandt, aufmerksam ist. Es ist ein höchst manipulatives Verhalten. Das heißt, dieser erwachsene Mensch weiß ganz genau, worauf dieser Jugendliche wartet oder was ihm gut tut und nutzt das natürlich schamlos aus.
Die finden sich dann auch auf Plattformen wie zum Beispiel Roblox oder so und geben sich dann, wie gesagt, entweder als ebenfalls jugendliche Menschen aus oder eben als ganz verständnisvoll und so der liebe Erwachsene und beschäftigen sich dann mit den Kindern oder Jugendlichen bis zu einem Grad, wo eben eine tiefe, innige Verbindung, vermeintlich natürlich.
Eine Freundschaft
besteht,
für eine den Jugendlichen.
Genau, und gerade wenn das jemand ist, der eben auch in einer schwierigen Phase im Leben ist, und dann kommt dann auf einmal jemand und sagt, Mann, du bist ja richtig cool, du bist ja wirklich eine total tolle Person. Du habe ich lange nicht gehabt, dass ich mit jemandem so gut reden konnte wie mit dir. Mhm. Also, und dann vielleicht kommt es zu so einer Geschichte wie, du, ich erzähle dir das jetzt, ich würde das sonst keinem erzählen, aber und dann kommen eben so vertrauensbildende Maßnahmen und ja, und schon ist die Sache am Laufen.
Oder so eine pseudo-parallele Welt. Also das, was du gerade erzählst, das kenne ich auch. Boah, deine Eltern, ey, bei mir ist es genauso. Ey, wie wär's, wenn wir beide, stell mal vor, wir beide würden irgendwie gemeinsam einfach mal abhauen oder wir beide würden was gemeinsam machen und lassen die alle zurück, weil guck dir mal an, wie die mit uns umgehen. Also es gibt entweder so ein Vorhaben, ne, dass man sich trifft in echt, oder es gibt den Moment, wo ein Druck aufgebaut wird und Zwangshandlungen vorgenommen werden, indem man den Jugendlichen total unter Druck setzt, Fotos zu schicken, irgendwelche persönlichen Angaben preiszugeben oder es passiert sonst was. Also oder ich werde es deinen Eltern sagen oder ich schicke den Fotos und sage, du hast die mir geschickt, ne, und behaupte, die sind von dir. Also es gibt dann Erpressung.
Oder die Person sagt sowas wie, ich nehme mir das Leben, wenn du mir keine Bilder schickst. Ich werde mich umbringen, wenn du dich nicht mit mir triffst.
Mhm, genau, also massiver Druck, der da auf den Jugendlichen ausgeübt wird.
Und manchmal ist es dann soweit, dass die jugendliche Person dann eben tatsächlich zum Beispiel Bilder schickt oder so. Und dann geht's natürlich erst richtig los. Dann wendet sich das Blatt und die andere Person wird dann richtig fies in der Regel, ne? Und da ist es natürlich enorm wichtig, dass man ein vertrauensvolles Verhältnis zu seinem Nachwuchs hat und dass man möglichst schon an dem Punkt ist, wo die sich trauen, einem etwas zu erzählen, was sie an Mist gebaut haben, zum Beispiel Nacktfotos geschickt, zum Beispiel Unterwäschefotos geschickt oder sowas, ohne dass sie befürchten müssen, dass jetzt die Hölle losbricht. Denn dann kommen die nicht.
Genau. Also je brüchiger die Beziehung dahinter, umso anfälliger sind natürlich Jugendliche auch dafür, unter Druck gesetzt zu werden. Und uns beiden ist enorm wichtig zu sagen, Der Jugendliche ist sowieso nicht schuld daran, weil die sind natürlich diesem ganzen Thema total ausgeliefert, weil das ist ein Machtgefälle, was ja ein geplantes Vorgehen auch spiegelt. Ne? Und das blicken Jugendliche einfach oft nicht. Und Eltern sind da auch nicht schuld. Eltern haben aber bitte, bitte, bitte die Aufgabe, wachsam und aufmerksam zu sein. Und selbst dann kann das passieren. Also es geht nicht darum, jetzt hier zu sagen, wenn sie nicht aufgepasst haben, dann passiert das. Nein, man kann aufpassen und es passiert trotzdem. Das Einzige aber, was man halt eben irgendwie als Chance hat, ist, so gut es geht, ins Gespräch zu gehen, proaktiv Cybergrooming als Thema anzusprechen. Wenn man das irgendwo mal mitgekriegt hat, gehört hat davon, nicht davon auszugehen, ach nee, meinem Kind wird das schon nicht passieren. Doch, es kann jedem Kind passieren. Also aufmerksam sein für Veränderungen beim Kind.
Genau, also völlig egal, wie gut erzogen, völlig egal, wie behütet.
Schlau.
Das ist einfach ein Risiko, ne, was es einfach gibt in der heutigen Welt. Und ich finde, es eignet sich zum Beispiel gut, mit den Jugendlichen gemeinsam zum Beispiel Podcasts zum Thema zu hören. Also ich sag mal so die üblichen True Crime Podcasts, die wir ja auch gerne hören. Da gibt es immer mal wieder Folgen, wo es um das Thema Cyber Grooming geht. Es gibt auch Dokumentationen darüber, dass man einfach das Thema in die Welt holt. Es ist ganz wichtig, darüber mit Jugendlichen zu sprechen und zu sagen, hey, sowas gibt es übrigens. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast oder ob dir das schon mal passiert ist oder ob du schon mal von jemandem eine Story dazu mitbekommen hast oder so, deck das Thema auf. Alles, was totgeschwiegen wird und alles, was so hinter dem Deckmäntelchen der Scham versteckt wird, ist ein Risiko. Und ich sage mal die berühmten Worte einer fantastischen Frau von Gisèle Pelicot, die Scham muss die Seiten wechseln. Ne? Nicht
absolut,
die
ja.
Kinder und die Jugendlichen müssen sich dafür schämen, dass ihnen so etwas passiert. Wer sich schämen muss, sind die Täter. Ganz klar.
Ganz klar. Und so wie wir aufklären über sexuelle Selbstbestimmung, über den eigenen Körper, der einem selbst gehört und man selbst die Grenze bestimmt und ganz klar hat, wer die nicht übertreten darf, genau das gehört auch in dieses Feld. Also es ist einfach Aufklärung auch über eine Straftat, die eben online passiert.
Ja, bei all den schlimmen Dingen, die Social Media so breithält, wollen wir jetzt aber auch nochmal eine Lanze für dieses Thema brechen und darüber sprechen, was für coole Seiten Social Media eigentlich so hat.
Ja, warum nutzen es unsere Jugendlichen? Irgendwas wird ja wohl dran sein. Also irgendein gutes Gefühl wird es auch machen. Und ja, das tut es. Also zu dem Menschen, der mit Medienkompetenz ausgestattet sein sollte, weil das ist die Erwartungshaltung an unsere jungen Menschen, wenn sie ja ins Erwachsenenalter kommen, wenn sie im Berufsfeld dann unterwegs sind. Wir arbeiten alle mit Medien und die meisten arbeiten auch in irgendeiner Art und Weise auch mit Social Media. Das heißt, diese Welt ist die Realität. Und wir würden uns gerne auch einmal auf die positiven Aspekte fokussieren. Und die können sein, wenn man gemeinsam mit seinen Kindern Social Media nutzt, beziehungsweise das Nutzen übt, dann stellt man fest, hey, da gibt's auch echt coole Sachen. Und zwar können die eine unfassbar große Kreativität fördern, auslösen. Also ich würde mir das immer von Jugendlichen auch zeigen lassen, was die damit machen. Und dann stellt man fest, dass die Videos machen, Fotos machen, Dinge schon längst bearbeiten können, weil die das einfach als Digital Natives irgendwie intuitiv machen. Also das alles, was wir so mühsam lernen mussten, machen die einfach beiläufig. Und das ist auch schön zu beobachten, weil man kriegt mit, wie enthusiastisch sie sind, wie viel Spaß sie dabei haben. Es ist identitätsstiftend. Also viele drücken auch ihre Themen, die sie so beschäftigen, durch Social Media aus. Sie finden Hobbys über Social Media. Also es gibt ganze Communities, die sich zusammenfinden über Social Media. Das heißt, es gibt zahlreiche Felder, die sich auftun, wenn man sich da so ein bisschen mitnehmen lässt. Gleichzeitig natürlich mit dem Verantwortungsbewusstsein, indem man schaut, wie wird es genutzt. Also die ganzen Dinge, die wir vorhin aufgezählt haben, die so als Gefahren lauern, die sollten wir natürlich nicht ausschalten und dennoch eine Offenheit haben. Ich weiß, das ist eine Gratwanderung, die es nicht einfach macht, aber unabdingbar ist, wenn wir möchten, dass unsere Kinder Medien so nutzen, dass sie nicht dazu beitragen, andere Menschen abzuwerten, dass es ein prosoziales Miteinander ist. Also eins, was ja geprägt ist von Wertschätzung und Unterstützung und Hilfsbereitschaft und ja einer Empathie auch füreinander.
Da gehört ja zum Beispiel auch das Thema Kommentieren zu, ne? Also wie oft hat man das, dass die Kommentare, die Leute dann loslassen im Social Media, total destruktiv sind, Menschen beleidigen, Menschen runtermachen und dass man vielleicht auch, wenn man noch nicht so ganz reflektiert ist, ich meine, ansonsten würde es ja nicht stattfinden, vielleicht auch dazu neigt, da dann mit einzusteigen und zum Beispiel das Äußere von Menschen zu bewerten oder wenn man merkt, okay, da ist jemand, da hat er echt Spaß dran, der macht da irgendwie was, sieht vielleicht nicht ganz so toll aus, wie man sich das wünschen würde oder so, dann einfach was Gemeines zu schreiben und das geht einfach gar nicht, ne? Also Menschen dann den Spaß zu nehmen daran und das ist zum Beispiel etwas, ja, was ich einfach nochmal ganz wichtig finde zu sagen, da auch mit seinen Kindern drüber zu reden, dass das etwas ist, was man einfach nicht macht.
Das ist eine tolle Möglichkeit, um dieses, wie geht man sozial kompetent miteinander umzuüben. Also genau. Man kann es wirklich sehr gut dafür nutzen, dass man sich das anschaut und dann vielleicht die Jugendlichen fragt, was denkt ihr darüber? Wie findet ihr das? Wie klingt das für euch? Wenn jemand das zu euch jetzt so sagen würde, man kann das ja manchmal auch machen, dass man wirklich diese Dialoge, also diese Kommentare auch, die da so stattfinden, einfach mal so einem um die Ohren haut und den Jugendlichen fragt, wie geht's dir damit, wenn ich dich jetzt so hier kommentiere und dir das so sage? Und einfach mal spüren lässt, also so ein bisschen versucht auch dieses anonyme Feld aufzubrechen. Das heißt, es kann ein Übungsfeld auch sein. Ne? Wie gehen wir miteinander um?
Auch für sich selbst, ne?
Genau, also es bietet viele Möglichkeiten. Es ist ja auch für die jungen Menschen auch ein Feld des Ausdruckes. Also die drücken sich auch aus auf diesen ganzen Plattformen. Und wir appellieren wirklich an alle Erwachsenen, seid offen, seid neugierig. Es schafft ja auch eine Beziehungsebene, ne, wenn man da ein bisschen mitgenommen wird. Also wenn man sich auch vielleicht ein bisschen anstecken lässt von den Themen, mit denen die da zu tun haben. Weil die sind auch stolz, zum Beispiel einem ein Video zu präsentieren, was die selbst geschnitten haben, was die irgendwie zusammengeschustert haben.
Irgendwelche TikTok-Tänze, die sie dann machen oder so.
Großartig.
Ne? Voll cool, ja. Das kann man auch mal feiern und hypen.
Genau, also man kann auch den Spaß teilen. Und das gleichzeitig natürlich auch als Thema nutzen, um es zu besprechen, um es zu feedbacken.
Genau, und dann eben auch klar machen, wie stelle ich mein Profil auf privat? Wie stelle ich das so ein, dass eben wirklich auch nur Leute folgen können, die ich persönlich handverlesen mir da ausgesucht habe? Und nicht, dass jeder Mensch einfach alles sehen kann. Und
so. Ein sehr schönes Thema. Erstellt die Profile eurer Jugendlichen vielleicht mit denen gemeinsam. Und das ist etwas, was für uns sehr wichtig ist. Wir dürfen uns dieser Verantwortung nicht irgendwie entziehen, sondern wir haben sie als Erwachsene. Wir stellen die Rahmenbedingungen mit und können darauf hinweisen, was heißt es denn, Privatsphäre einzustellen? Was heißt, die Profile auf privat zu stellen? Was ist da zu beachten? Wir haben übrigens auch für euch eine Checkliste zusammengestellt, was zu beachten ist. Die könnt ihr auf Insta auch einsehen. Was so Punkte sind, ja, die es da zu beachten gilt, damit einem Profil auf privat gestellt ist und geschützter ist.
Ja, und wenn man das alles so ein bisschen beachtet, dann ist Social Media vielleicht auch einfach gar nicht so wild, sondern eine ziemlich coole Sache.
Dann macht es auch Spaß, also folgt uns, Leute.
Genau. Okay.
Ein schwieriges, wichtiges, raumeinnehmendes Thema. Social Media geht hiermit zu Ende. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Überblick geben über Gefahren, die da lauern. Gleichzeitig aber auch vielleicht ein bisschen euch zugänglicher machen, euch damit auseinanderzusetzen und zwar nicht nur im negativen Sinne.
Denn das ist wirklich das Top-Beispiel an Thema für etwas, wo mein Umgang mit etwas die Sache zum einen oder zum anderen wenden kann.
Genau, und das trifft ja so die Kluft zwischen diesen Menschen, die einfach damit aufwachsen und der Elterngeneration, die sich damit erst bewusst auseinandersetzen musste und oft auch erst im Erwachsenenalter.
Genau.
Also traut euch da, diese Brücke zu schlagen zu euren Jugendlichen und da gemeinsam durchzugehen.
Wir hören uns bald wieder mit der nächsten Folge und würden uns, wie gesagt, ganz im Zuge des Themas sehr freuen, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung auf dem Podcast-Anbieter eurer Wahl gebt.
Genau.
Und verbleiben mit herzlichen Grüßen an euch.
Bis bald.
Hadi, tschüss.